Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es tut mir leid, wenn ich euch jetzt so ein bisschen wieder runterziehe nach diesem tollen Lied, das wir ganz zu Anfang gehört haben. Der Monatsspruch für den November 2025 steht bei Hesekiel. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Das ist ja erstmal toll. Aber das passt so gar nicht zu der Losung, die ich vor wenigen Tagen gelesen habe, bei Jesaja 48, Vers 9. Um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück. Und um meines Ruhmes willen bezähme ich mich zu deinen Gunsten, dass ich dich nicht ausrotte. Konträrer können Worte aus der Bibel gar nicht sein, wie ich sie innerhalb von wenigen Tagen gelesen habe. Das lässt mich an eine Geschichte denken, die ich ebenfalls vor wenigen Tagen gelesen habe. Ich weiß nicht, wer diese Geschichte kennt, von Wolfgang Borchert draußen vor der Tür. Da gibt es unter anderem einen Dialog zwischen Beckmann, einem Spätheimkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg, und Gott. Da gibt es noch andere Personen, nur zur Überleitung. Der andere sagt: Komm, Beckmann, du musst weiter. Beckmann, weiter? Abwärts meinst du, weiter abwärts. Aber, sagt der Franzose, es ist so schön zu sterben. Du, das hab ich nicht gedacht. Ich glaube, der Tod muss ganz erträglich sein. Es ist doch noch keiner wieder zurückgekommen, weil er den Tod nicht ausgehalten hat. Vielleicht ist er ganz nett, der Tod. Vielleicht viel netter als das Leben. Vielleicht. Ich glaube sogar, ich bin schon im Himmel. Ich fühle mich gar nicht mehr, und das ist wie im Himmel sein, sich nicht mehr fühlen. Da kommt auch ein alter Mann, der sieht aus wie der liebe Gott, ja, beinahe wie der liebe Gott, nur etwas zu theologisch und so weinerlich. Ob das der liebe Gott ist? Guten Tag, alter Mann, bist du der liebe Gott? Und Gott antwortet weinerlich: Ich bin der liebe Gott, mein Junge, mein armer Junge. Beckmann: Ach, du bist also der liebe Gott. Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen, ja, oder du selbst? Gott: Die Menschen nennen mich den lieben Gott. Beckmann: Wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Bombe zerreißen liest? Warst du da lieb, als du ihn ermorden liest, lieber Gott? Ja? Gott: Ich hab ihn nicht ermorden lassen. Beckmann: Nein, richtig, du hast es nur zugelassen. Du hast nicht hingehört, als er schrie und als die Bomben brüllten. Wo warst du da eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Wir kennen dich nicht mehr so recht. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen neuen. Weißt du, einen für unsere Angst und Not, einen ganz neuen. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist du heute Abend? Gott, meine Kinder haben sich von mir gewandt, nicht ich von ihnen. ihr von mir, ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Ihr habt euch von mir abgewandt. Beckmann, geh weg, alter Mann, du verdirbst mir meinen Tod. Geh weg, du bist weinerlich, alter Mann. Gott, mein Junge, mein armer Junge, ich kann es nicht ändern, ich kann es doch nicht ändern. Beckmann, ja, das ist es, Gott, du kannst es nicht ändern. Wir fürchten dich nicht mehr, wir können dich nicht mehr hören. Gott, nein, keiner hört mich, keiner mehr, ihr seid zu laut. Das lässt mich ebenfalls an ein Lied denken, das ich vor vielen Jahren mal geschrieben habe. Wer tröstet Gott in seiner Einsamkeit? Und das war mehr ein Lied für mich selber, weil ich den Eindruck hatte, dass ich da nichts tue. Borchert beschreibt in diesem Stück die damalige Situation so genau. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Mann kommt nach Deutschland schwer beladen mit Hunger, Schmerzen, Schuld und Verzweiflung. Er wurde verraten und verlassen. Und diejenigen, die ihn verraten und verlassen haben, fangen neu zu leben an. Borcherts Kriegsheimkehrer Beckmann kann das nicht. Leben im Angesicht des millionenfachen Todes, für den keiner mehr verantwortlich sein will. Er stellt Fragen, die keiner mehr beantworten, ja nicht einmal mehr hören will. Dieses Stück spiegelt eine Zeit, von der ich so lange geglaubt habe, so etwas kommt hier bei uns nie mehr. Und in welcher Zeit leben wir heute? Nur schlechte Nachrichten, Krieg, Hungersnot. Da soll man doch wirklich zornig werden. Dass wir zornig werden, das ist legitim. Aber Gott, der hat gefälligst der liebe Gott zu sein. Der hat gefälligst der liebe Gott zu bleiben. Und da zeigt diese eine Losung, Gott ist sehr wohl zu solchen Regungen fähig. Zorn. Nur er beherrscht seine Gefühle, er beherrscht seinen Zorn. Zu unserem Glück beherrscht er seinen Zorn und seine Gefühle. Er gibt diesen Gefühlen und Regungen nicht nach. Bei Jesaja 48, Vers 9 steht, um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück, und um meines Ruhmes willen bezähme ich mich zu deinen Gunsten, dass ich dich nicht ausrotte. Nicht Jesaja, Ezekiel. Obwohl er, Gott, allen Grund dazu hatte und hat. Wir, das heißt die Menschheit, hat nichts gelernt seit dem Zweiten Weltkrieg. Außer vielleicht, dass wir uns feige wegducken. Um es frei nach Jesus zu sagen, ach Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Die Menschheit hat so gar nichts dazugelernt. Dabei ist es völlig egal, in welche Himmelsrichtung wir dabei schauen. Überall die gleichen schlimmen Nachrichten oder Befürchtungen. Wir lernen nicht dazu, aber Gott soll bleiben, was wir am liebsten in ihm sehen. Er soll der liebe Gott sein und gefälligst auch was tun. Denn diese Fragen sind aktuell wie eh und je. Wo ist da Gott? Wie kann er das zulassen? Warum nur tut er nichts? Und die Frage an uns: Wer tröstet Gott in seiner Einsamkeit? Wenn er sich sagen muss, ich kann doch nichts ändern, ihr hört doch nicht auf mich. Ihr hört nicht. Und dann zeigt der Monatsspruch doch sehr genau, dass Gott nicht schweigt. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Dies steht in dem Zusammenhang, dass Gott mit dem Volk Israel hadert, ja fast zornig ist. Etwa 150 Jahre, nachdem er bei Jesaja sagt, um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück und um meines Ruhmes willen bezähme ich mich zu deinen Gunsten, dass ich dich nicht ausrotte. Die Situationen sind ähnlich zwischen Jesaja und Hesekiel. In 150 Jahren hat sich da kaum etwas verändert. Aber es ist wichtig, dieses Kapitel 34 bei Hesekiel ganz zu lesen. Denn es heißt einige wenige Verse weiter, weil ihr mit Seite und Schulter dränget und die Schwachen von euch stießt mit euren Hörnern, bis ihr sie alle hinausgetrieben hattet, will ich meiner Herde helfen, dass sie nicht mehr zum Raub werden soll und will richten zwischen Schaf und Schaf. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein. Das sage ich, der Herr. Dies ist eine klare Botschaft, eine Prophezeiung auf Jesus Christus. Denn der König David ist zu diesem Zeitpunkt ja schon Vergangenheit, quasi Geschichte. Und weiter sagt Gott, und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zur rechten Zeit. Das sollen gnädiger Regen sein, dass die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt und sie sollen sicher auf ihrem Lande wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich ihr Joch zerbrochen und sie errettet habe aus der Hand derer, denen sie dienen müssen. Darum stehen diese Verse für mich in einem Zusammenhang. Die Monatslosung aus Hesekiel und die Losung aus Jesaja 48. Denn das stand auch an diesem Tag ebenfalls im Losungsheft, im neutestamentlichen Vers aus Matthäus 1, 21. Der Engel sprach zu Josef, Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Da ist man doch versucht zu fragen, noch Fragen, Kienzle? Eigentlich ist doch alles gesagt. Wir nähern uns wieder diesem Geburtstag. Und vor wenigen Tagen habe ich noch auf der Straße mit Zeugen Jehovas diskutiert. Mache ich manchmal gerne, reizt mich irgendwie. Da war dann auch die Frage, warum die Zeugen Jehovas denn nicht Weihnachten feiern. Da wurde mir dann gesagt, das ist ein heidnisches Fest und Jesus war wahrscheinlich gar nicht an Weihnachten geboren. Aber auf meine Antwort, das sei doch alles völlig unerheblich. Denn das genaue Datum zu kennen, ist nicht wichtig. Es kommt auf das Erinnern an und darauf, dass man die ganze Geschichte kennt. Weihnachten ohne Ostern? Bedeutungslos. Ostern ohne Pfingsten? Nur wenig hilfreich. Man sollte die Bibel und ihre Geschichten im Ganzen kennen. Das Alte und das Neue Testament. Und möglichst gemeinsam betrachten, weil dann erfährt man so viel über diesen Gott. Er ist manchmal so enttäuscht von uns. Manchmal schon fast zornig, dass er mit dem Gedanken spielt, ob es nicht besser wäre, uns zu vernichten. Aber er gibt diesem Gedanken nicht nach, weil er kennt alle Gefühle, die wir kennen. Aber das größte Gefühl, das er auf diese Welt gebracht hat, ist die Liebe. Und die überwiegt immer bei ihm. Es ist wichtig für uns, dass wir die ganze Geschichte kennen. Und vieles wird dann verständlicher. Manchmal auch erst beim 12. Lesen. Ach, das habe ich jetzt schon so oft gelesen, aber so habe ich das noch nie verstanden. Wird uns immer wieder passieren, wenn wir die Bibel lesen. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, will ich behüten. Das steht über diesem Monat November, von dem so viele Menschen sagen, das ist ein dunkler Monat. Aber nicht mit diesem Ausblick. Es kommt ganz oft darauf an, wie wir persönlich umgehen mit Situationen. Und wenn wir uns noch so hilflos fühlen, wenn wir wissen, dass da einer ist, der uns zur Seite steht, ich möchte mir nicht vorstellen, wie es Menschen geht, die niemanden an ihrer Seite haben. Und deswegen möchte ich euch noch eine Geschichte vorlesen und gleich noch ein Lied vorspielen. Die Geschichte ist überschrieben mit Das Schöne im Hässlichen. Ein Krebs, der mich fast um den Verstand gebracht und paradoxerweise ruhig gemacht hat. Versöhnt mit all dem Schrecklichen der Welt, das plötzlich an unserem Tisch saß und wie selbstverständlich von unseren Speisen aß. Denn egal, wie laut ich schrie und trampelte, es blieb. So nahm ich all meinen Mut zusammen und sah dem Schrecklichen ins Gesicht, schaute ihm lang und tief in die Augen und wurde still, wollte verstehen, was es bei uns in unserem Heim, in dem Körper unseres Sohnes denn will. Und da sah ich es, all das Leid, ein Leid, das ich zuvor nicht gekannt habe. Ich erschrak, wollte zurückweichen, irritiert, angsterfüllt. Doch ich hielt inne. Da war noch etwas. Ich sah mich, wie ich mich ärgerte. Über Wäscheberge, über die Kita, über das Wetter, über das Chaos im Haus, über eine Magen-Darm-Grippe im Urlaub. Sah, wie ich mehr wollte als meinen Master abschließen, forschen, einen guten Job machen. Ich sah mich überfordert, sah meine Unruhe und sah meine Unzufriedenheit. Und ich lehnte mich zurück und merkte, dass ich das alles gerade nicht spürte, dass ich frei war, frei von Alltagssorgen. Ich verstand, das war also das Schöne im Hässlichen. Ich schaute mich um, sah die Sonne, hörte Vögel, nahm das Gras unter meinen Füßen wahr, ich roch das Moos, schmeckte den Tee auf meiner Zunge, merkte, wie er warm meine Kehle hinunterfloss. Ich hörte die Jungs vor Freude kreischen, fühlte die warme Hand meines Mannes auf meiner Schulter. Ich sah das Schöne hier und jetzt und merkte, dass sich ein intensiver Moment der Zufriedenheit ausbreitete. Ich drehte mich um und sagte dem Schrecklichen, dass es bleiben darf, dass es anscheinend dazugehört, aber nicht für immer. Wir sind es selber, die mitbestimmen, wie wir mit Situationen umgehen. Und wenn wir dann jemanden an unserer Seite haben, sei er auch unsichtbar, wir haben jemanden an unserer Seite.